66. Der Klartext-Podcast für Bestager. Über Liebe, Lust und Leidenschaft in der zweiten Lebenshälfte. Du willst reden? Lass es uns tun. Und hier sind eure Hosts, Sabine Holl und Dieter Ringelstetter.
Hallo Dieter, sag mal, wie hast du denn letzte Nacht geschlafen?
Guten Morgen Sabine, ich habe sehr gut geschlafen heute Nacht.
Bist du dir da sicher? Die Messgeräte sagen ja vielleicht was anderes.
Ich habe weder eine Fitnessuhr noch so einen Ring am Finger, der mir sagt, wie es mir geht. Ich will das schon noch selber fühlen. Aber man kann heute alles messen lassen.
Fast alles. Einen Bedarf gibt es, der ist bisher weitgehend im Dunkeln geblieben. Und zwar die Frage nach der Häufigkeit und Intensität nächtlicher Erektionen. Was weißt du darüber, Dieter?
Eigentlich gar nichts. Also ich weiß nicht, wie viele Erektionen ich nachts habe. Manchmal wacht man halt morgens auf mit einer Erektion und denkt sich dann, naja, ich muss mal zur Toilette. Aber ob ich nachts Erektionen habe, keine Ahnung.
Ich habe da vor einiger Zeit jemanden kennengelernt, den möchte ich dir vorstellen.
Ja, mein Name ist Daniel Bendlin, ich bin der Gründer der Blue Life GmbH und habe zusammen mit zwei Ärzten ein System zur Messung von nächtlichen Erektionen entwickelt. Ich selber bin Betriebswirt und habe das deswegen auch die Zusammenarbeit mit den Medizinern sowohl gehasst als auch genossen. Habe einen 4-jährigen Sohn und versuche alles schön in den Einklang zu bringen.
Herzlich willkommen im 6 um 60 Podcast Studio, Daniel Bendlin.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Auch herzlich willkommen von mir.
Du hast mir damals erzählt, dass du von Medizinern, von Urologen angesprochen wurdest, ein Gerät zu entwickeln, mit dem man nächtliche Erektionen messen kann. Warum braucht es sowas?
Ja, genau. Das war eigentlich so die Geburtsstunde, wie ich zu dem Thema kam, dass ich wirklich mit Urologen über allgemeinen Software-Themen, App-Entwicklung etc., das ist eigentlich so der Bereich, aus dem ich komme. Und wir waren schön beim Mittagessen und eigentlich schon beim Nachtisch haben sie gesagt, aber weißt du was, ein Thema haben wir noch. Ja. Es müsste ein vernünftiges System geben, um nächtliche Erektionen zu messen. Und wie Ärzte dann ja immer so sind, haben sie gesagt, ja, das kann ja jetzt alles nicht so schwer sein. Das muss doch einfach mal jemand bauen und dann können wir das hernehmen, weil wir brauchen das wirklich bei uns in der urologischen Praxis. Und es gab zum damaligen Zeitpunkt, gab es schon ein System, das aber irgendwie aus den frühen 90er Jahren ist. Und so sieht es auch aus. Das ist recht, ja, wie man es noch früher kennt, den Beamer anschließen mit zwei Schrauben, dann noch festmachen. So ein System ist das, was auch nur in der Klinik verwendet werden kann. Und da war so die Anforderung, da müsste man mal irgendwas machen. Und ja, das war so ein bisschen die Geburtsstunde. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf einem DIN A4-Blatt ganz grob eine Skizze gemacht, wie sowas aussehen könnte. Ja, und dann bin ich los und habe mal quasi so eine Usability gemacht. Und mir gedacht, ah, könnte es gehen, was bräuchte man denn dafür und was müsste man dafür machen? Und ja, dann ist das alles irgendwie immer größer geworden und irgendwann kam ich zurück zu den beiden und habe gesagt, ja, theoretisch möglich und praktisch auch. Und dann haben wir alle ein bisschen Geld in die Mitte geworfen und haben die Firma gegründet und haben die Entwicklung gestartet.
Warum ist es denn so wertvoll und wichtig zu wissen, wie viele und in welcher Qualität ein Mann Erektionen pro Nacht hat?
Also wir haben so zwei wesentliche Punkte, auf die wir abzielen. Das eine ist jetzt eine klassische Differentialdiagnostik. Also wenn ein Mann im Alltag auch wirklich Erektionsprobleme hat, dann kann er über diese nächtlichen Erektionen einen Rückschluss draus ziehen, ist es jetzt eigentlich ein organisches oder ein psychisches Problem. Weil wenn er in der Nacht alles ganz normal für sein Altersband jetzt auch absolut in Ordnung ist, dann ist es vermutlich eher eine psychische Sache. Weil man will es immer nicht glauben, aber auch Männer machen sich einen Kopf und auch Männer machen sich ihre Gedanken. Und das Zweite ist, wenn jetzt wirklich aber das was Physiologisches ist, dann finden auch in der Nacht eigentlich keine nächtlichen Erektionen statt. Und da kann man dann auch wiederum sagen, okay, wie geht man jetzt damit um, wenn es organische Ursachen sind?
Ich habe gelesen, dass man an der Qualität und Häufigkeit der nächtlichen Erektionen eines Mannes ablesen kann oder dass das ein Frühzeichen ist für einen drohenden Herzinfarkt oder Schlaganfall. Seit wann weiß man, dass es da einen Zusammenhang gibt?
Ja, also der Zusammenhang, das ist so der zweite große Punkt, wo wir ansetzen. Also der Zusammenhang ist bestimmt schon seit den 70er, 80er Jahren erforscht. Der ist halt immer nur von hinten erforscht worden. Ne? Also immer die Männer, die dann wirklich Schlaganfall, Herzinfarkt haben, die wurden dann befragt, soweit sie es halt auch noch befragt werden konnten. Und hat sich eben herausgestellt, dass über 80% von diesen Männern schon 4, 5, 6, 7 Jahre zuvor Erektionsprobleme hatten. Da haben wir gesagt, okay, das ist aber bei 80%, da können wir von keinem Zufall mehr sprechen. Und dann wurde eben das näher untersucht. Und das Grundprinzip ist eigentlich, dass so diese Erektionsprobleme an sich, die haben genau die gleiche Ursache wie auch ein Herzinfarkt, Schlaganfall. Die Gefäße verengen sich, die verkalken sich. Und durch das, dass aber weiter unten im männlichen Körper die Gefäße viel filigraner sind, treten die Probleme auch früher auf.
Welche Diagnosen sind denn hauptsächlich betroffen davon, die schon vorzeitig Erektionsprobleme oder nächtliche Erektionsprobleme haben?
Ja, ist natürlich an sich, ist es die Idee, die erektile Dysfunktion, die ja auch, das darf man im Jahr 2025 fast keinem erzählen, die grundsätzlich so diagnostiziert wird mit einem Fragebogen, um irgendwie ein paar Fragen beantwortet. Und je nachdem geht es darum, okay, ist die Erektion stark genug, um den Sexualpartner zu penetrieren? 1 gar nicht, 5 super, ja, oder andersrum. Und dann werden dann von diesen Fragen die Punkte zusammengezählt. Und wenn man über einen bestimmten Wert ist, dann hat man eine erektile Dysfunktion. Das ist so der Hauptpunkt. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, fangen die Probleme ja schon viel früher an. Und das kommt ja auch so in ein allgemeines Thema rein, dass wenn der Mann schon mal zum Arzt geht, der Mann sogar zum Urologen geht, darüber über die Probleme spricht, ich denke mal, viele Hörer wissen jetzt auch, da muss schon viel passieren.
Da fehlt's weit, ja. Gut, jetzt gehen wir zurück zu diesem Mittagessen. Ihr habt also beschlossen, ihr wollt ein neues Instrument entwickeln, um nächtliche Erektionen zu messen, als Biomarker sozusagen zur Früherkennung oder auch um Menschen mit erektiler Dysfunktion dabei zu helfen, rauszufinden, ist es körperlich oder ist es vielleicht auch psychisch? Weil jemand, der regelmäßige nächtliche Erektionen hat, aber beim Sex keine Erektion aufbauen kann, der hat ja offensichtlich kein physisches Problem, sondern eben möglicherweise ein psychisches. Das ist ja dann sozusagen ein wasserdichter Test, um das rauszufinden. Auf welche Herausforderungen bist du bei der Entwicklung dieses Instruments gestoßen? Und gab es vielleicht auch Fails oder unwillkommene Überraschungen dabei?
Oh, also wenn ich glaube, ich schaffe 2 Podcast-Folgen mit den Fails. Ich schaffe 2 Mal. Nein, aber klar, wir haben natürlich, also unterm Strich muss man sagen, die gesamte Entwicklung hat jetzt über 6 Jahre gedauert. Es war viel Try and Error. Es war viel, okay, wir probieren jetzt mal was aus. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie im Nachhinein total schön zu sehen, wenn wir so unsere Prototypen-Vitrine anschauen, wie da die ersten Systeme noch ausgesehen haben. Aber man muss jetzt auch sagen, wir haben von vornherein ein sehr klares Bild gehabt und da haben wir uns immer dran orientiert. Es war uns immer wichtig, dass die Manschette, die über den Penis wirklich getragen wird, dass die textil ist, dass die flexibel ist, dass die angenehm zum Tragen ist. Also das haben wir nie aufgegeben. Und aber es war natürlich schon auch unzählige Nächte, wo ich persönlich auch selber gemessen habe, wo man dann in der Früh aufwacht und man will quasi die Testergebnisse abrufen und es hat wegen irgendwas, sei es jetzt Bluetooth oder die Batterie war dann leer und hat es nicht gespeichert und so weiter. Also das waren schon viele Enttäuschungen am Morgen, ja, aber auf der anderen Seite war es natürlich dann auch total schön, dann zu sehen, okay, ja, ist krass, jetzt ist wirklich, wir haben jetzt da unsere erste Messung und jetzt kommen die ersten 20 Probanden und die ersten, und von den 20 sagen 19, ja, es hat super geklappt, ja, ist ja echt spannend und hat mir jetzt auch schon geholfen und so. Es waren so die schönen Sachen. Also es waren schon auch, unterm Strich waren es mehr Erfolge als Misserfolge, sonst glaube ich, wären wir jetzt auch nicht da, wo wir sind. Und das Thema Herausforderungen war zum einen die Partnerwahl, und zwar auf der Entwicklungsebene. Da haben wir Das wird mir jetzt im Nachhinein erst so richtig bewusst, wie viel Glück wir da hatten, weil wir nur mit regionalen Partnern arbeiten. Also wir haben den Hardware-Entwickler, der sitzt in Starnberg, der App-Entwickler sitzt in München, die Ärzte ja eh im Münchner Umland. Dass es einfach so von der gesamten Entwicklung so wertvoll war, sich einfach zusammenzusetzen und sagen, so, nee, das passt jetzt noch nicht, ja, wir sind schon echt weit, aber da müssen wir noch was machen, hier müssen wir noch mal was entwickeln und da mit Partnern einfach zu arbeiten, die auch total Bock haben auf das Projekt und die von Anfang an auch dran geglaubt haben, ja, also der Hardware-Produzent hat, ich glaube, der hat früher richtig dran geglaubt als ich. Der hat von vornherein das Potenzial gesehen, der hat von der ersten Minute an, hat der zum Selbstkostenpreis entwickelt.
Boah.
Ja, weil er gesagt hat, das Ding, das ist jetzt ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, aber das wird funktionieren.
Wo war bei der Hardware eher das Problem, vom Sensor her oder das in eine handliche Größe zu bekommen?
Na, die handliche Größe war nie das Thema, auch Akkus und so weiter, na, das ist ja mittlerweile alles, das ist so standardisiert und wir brauchen ja da auch nicht viel. Die Herausforderung war da eigentlich eher von der Hardware her dann wirklich zu sagen, es ist schön und angenehm, also und vor allem auch die regulatorischen Anforderungen, die waren eigentlich die Herausforderung. Du brauchst ja einen biokompatiblen Lack, der da drüber geht, ne? Also das dann auf jeden Fall, das muss getestet werden mit Sturztest und so weiter, weil es ja ein Medizinprodukt ist. Das waren dann eigentlich die Anforderungen. Also das System war an sich vom Gehirn her, war das relativ schnell fertig, die Platine etc., da haben wir gar nicht mehr so viel gemacht die letzten Jahre, aber wir haben alles auf das Regulatorische auslegen müssen. Das wird ja dann geprüft in die wildesten Sachen, also auf dem System wird Schafsblut aufgeträufelt, dann wird das einwirken gelassen, weil Schafsblut anscheinend so eine ganz spezielle, hartnäckige Konsistenz hat und dann wird nach dem Reinigungsprozedere, wie wir das vorgeben, wird gereinigt und dann wird geprüft, ob irgendwas von diesem Blut da noch drauf ist. Also wie verrückt das sind Sachen und Sturztests, also kann man sich gar nicht vorstellen. Das waren eigentlich die Herausforderungen, weil dann immer wieder Punkte waren, wo ich dann zum Hardwareproduzenten gegangen bin und gesagt, ja, wir müssen da noch was machen. Das verbessert jetzt eigentlich nicht die Funktion, aber wir müssen das machen, um den Regulatorien zu entsprechen.
Der größte Erfolg wahrscheinlich in der ganzen Geschichte, der trat ja jetzt vor kurzem ein. Das Messinstrument ist als Medizinprodukt zertifiziert worden, das heißt Tonight. Magst du uns kurz beschreiben, wie das aufgebaut ist? Wie sieht es aus?
Ja, also wir haben letztendlich drei Komponenten. Wir haben einmal das, was ich vorher auch schon sagte, das Herzstück, wo die Platine drin ist, wo Akku drin ist, wo wirklich die Daten gespeichert werden. Es wird auch alles lokal gespeichert auf diesem System und wird dann überschrieben, jeweils mit der neuen Messung. Und dann haben wir das zweite Teil, das ist eben diese textile, flexible Manschette, die auch wirklich über den Penis getragen wird. Und die zwei Sachen werden miteinander verbunden und dann kann das System die Umfangsänderungen messen. Und der dritte Part ist eben dann die App. Über die App können dann die Ergebnisse aus dieser Hardware ausgelesen werden und visualisiert werden und exportiert werden und was man auf Facebook hochgeladen werden oder was man dann auch immer damit machen will mit den Ergebnissen.
Ich kann mich erinnern, dass in der Testphase es nicht ganz einfach war, genügend Personen für die klinischen Tests zu finden. Ist es inzwischen einfacher? Ist das Interesse bei den Männern da draußen gewachsen oder sind die Hemmschwellen gefallen?
Nee, die Hemmschwellen sind immer noch da. Damals war halt die Herausforderung, dass ich wollte nicht lauter 20-Jährige haben messen, sondern ich wollte eigentlich, ich hätte am liebsten nur Männer gehabt, die sagen, ja, ich habe sehr häufig Erektionsprobleme, um das auch wirklich zu sehen. Ja, das war für uns damals wichtig, dass wir auch wirklich die gesamte Bandbreite haben. Das haben wir aber dann über ein Marktforschungsinstitut, musste man das wirklich lösen am Anfang. Das war aber auch okay, weil da war natürlich dann eine ganz andere Verbindlichkeit von den Probanden dann auch da. Und wir hatten so die Chance, dass wir halt auch wirklich die 80, die 85-Jährigen mit dabei hatten, die jetzt auch nicht so digital affin sind oder app-affin sind. Das war für uns ein super Testing, dass die App auch gut ist. Ne? Und sagt, okay, wenn jetzt einfach von diesen 5 über 80-Jährigen, da hat das bei vielen gut geklappt, dann haben wir anscheinend bei der App-Entwicklung auch viel richtig gemacht. Das war ja auch dieses ganze Probanden, auch die Kommunikation mit denen, da sind ja so viele lustige Sachen passiert und wir haben so viel gelernt. Also das war auch, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, das war schon eine tolle Zeit auch. Ja.
Hast du mal eine Anekdote für uns aus der Zeit?
Ja, habe ich. Was fällt mir jetzt spontan ein, als mich das erste Mal eine Frau angerufen hat? Also wir hatten damals so vielleicht 20 Systeme draußen und ich habe die jetzt per se schon alle namentlich gekannt. Ne? Man hatte dann doch auch und das Verschicken und so weiter. Also so die 20 Namen, die hätte ich mir noch merken können. Und dann klingelt mein Telefon, unbekannte Nummer. Ja, hier ist die Frau so und so. Beim Namen hat es so ein bisschen dann bei mir geklingelt. Ja, weil wir haben jetzt da, wir, Betonung auf wir, ja. Wir haben jetzt hier ihr System und probieren das gerade aus. Und jetzt habe ich da aber mal noch eine Frage dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Aber letztendlich war es halt wirklich so, dass das ein Paar war, die waren auch beide schon über 60 und da hat sie das halt alles übernommen. Das Ganze, alles was mit App und so weiter, hat sie dann auch irgendwie so gesagt, ja, also mein Mann, der ist da nicht so. Also mit den Handy und so, das kann der eh nicht, das mache alles ich immer bei uns. Noch. Also deswegen habe ich dann auch ihre App installiert. Das läuft auch alles auf meinem Handy, ja. Und ja, dann habe ich quasi ihr da geholfen mit dem kleinen technischen Problem, was sie da hatten und hat sie gesagt, ja, aber sonst wirklich super. Ja, es war total interessant. Ich kann Ihnen sagen, da ist heute Nacht, da ist auf jeden Fall waren da Ausschläge da, aber wir messen gleich nochmal. Und das war aber wirklich ein Schlüsselmoment, eine lustige Geschichte, ja, aber unterm Strich war das ein wichtiger Moment für uns, weil wir da auch gemerkt haben, wir haben was vernachlässigt. Wir haben die Frauen eigentlich vernachlässigt, die Ansprache der Frauen. Und das ist jetzt dann auch nach und nach uns immer mehr bewusst geworden, dass ja auch die Frauen haben ja auch ihren Leidensdruck bei Erektionsproblemen. Es ist nicht nämlich nur der Mann, weil die Frau ist ja genauso und sagt, ja, okay, jetzt das liegt ja an mir und um Gottes Willen und warum geht das nicht und ich trage da ja auch eine Teilschuld und ja, ich kann ja auch nicht mehr den Sex haben, wie ich ihn vielleicht mal gewohnt war, wie ich ihn gerne mag. Und deswegen merken wir auch, wir machen es auch immer mehr, dass wir die Frauen damit einbringen. Und was ja auch noch mit dazu kommt, Frauen sind ja viel, viel, viel besser konditioniert in Sachen, ich gehe zum Arzt, ich habe ein Problem, ich gehe zum Arzt. Oder ja eigentlich noch der Schritt davor, ich habe eigentlich kein Problem, ich gehe trotzdem zum Arzt. Ja? Seit ich 14, 15, 16 Jahre alt bin, gehen Frauen regelmäßig zum Arzt. Da sind Männer ja komplett anders. Wann gehen Männer zum Arzt? Wenn sie ein Problem haben. Und zwar eigentlich schon ein großes Problem. Und das merken wir total und das merkt man auch in der urologischen Praxis. Was macht der Mann zuerst, wenn er Erektionsprobleme hat normalerweise? Der hockt sich ins Kämmerchen, gibt bei Google ein Erektionsprobleme, was tun? Lässt er sich über irgendwelche schwindeligen Kanäle, lässt er sich dann blauen Pillen oder sonst irgendwas liefern? Und ja, dann meint er keine Erektionsprobleme mehr zu haben, weil er halt wieder Sex haben kann, aber es wird überhaupt nicht an der Ursache gearbeitet. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Dann wären ja paradoxerweise eigentlich auch Gynäkologen ein Ansprechpartner, ne? Weil die Frauen ja eigentlich zum Gynäkologen gehen und auch dieses Problem dort ansprechen und nicht unbedingt beim Urologen.
Also wir haben uns schon über viele Fachrichtungen Gedanken gemacht, haben wir schon mit vielen Fachrichtungen gesprochen. Aber die Gynäkologen, die lassen wir ehrlich gesagt immer ein bisschen außen vor. Ja. Da ist es, glaube ich, eher der Trend, der jetzt dahin geht, dass die Frauen mehr und mehr den Urologen ansprechen. Da findet gerade ein Trend statt, weil die zwei Fachrichtungen auch, das sind übrigens die zwei Fachrichtungen, mit denen man am besten umgehen kann. Das sind so die zwei Urologen- und Gynäkologen-Kongress ist immer definitiv die beste Stimmung. Kann ich mal verraten. Wer mal da irgendwo hingehen will, da ist es immer lustig. Und die reden auch miteinander, ne? Und die tauschen sich auch gut miteinander aus und die empfehlen auch ihre Patienten jetzt wirklich zum jeweils anderen und sagen, nee, da bist du eigentlich bei dem besser aufgehoben.
Krass. Also ich hätte dann die These, wer im Hinblick auf diese Themen keine Tabus hat und da locker und entspannt drüber sprechen kann, da ist dann auch die Stimmung am besten sozusagen.
Ja, es ist so, ja. Also in meinen jetzt mittlerweile 7 Jahre Zusammenarbeit mit den Urologen, wir haben so viel gelacht in der Entwicklung. Und es wurde definitiv, jeder Peniswitz wurde mindestens einmal gemacht. Also das ist wirklich eine ganz tolle Stimmung, eine ganz tolles Arbeiten. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an dem Thema. Ja, das ist schon richtig. Ja, wenn einfach zu meinem Berufsbild gehört, dass ich mal irgendwo einen Finger in den Po reinstecken muss, ja, also dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbitter darüber oder ich fange halt einfach an, das auch als lustiger Part von meinem Berufsleben auch zu sehen. Und das schaffen die meisten Urologen und das ist sehr angenehm. Ja.
Jetzt gibt's unterschiedliche Gründe, warum ein Urologe empfehlen kann, euer Medizinprodukt, dieses Messgerät, mal auszuprobieren, mal anzuwenden. Man misst eine Woche lang, glaube ich, ne? Also eine Woche lang jede Nacht. Und was erfährt man dabei?
Also es sind mindestens 3 Nächte, die man messen sollte, um auch mal dann Ausreißer oder so jetzt auszunehmen, wenn man mal schlecht geschlafen hat und so weiter, weil ja dann doch man schon merkt, dass diese nächtlichen Erektionen auch mit der Schlafqualität zusammenhängen. Das war ja auch ein Grund, warum das ein Problem war mit dem anderen System, was eben nur in der Klinik hergenommen werden kann. Ja, und das war uns immer eins der allerwichtigsten Sachen. Es muss ein System sein, was der Mann bei sich zu Hause anwenden kann. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich persönlich schlafe schon schlecht, wenn ich eine erste Nacht irgendwo in einem Hotel bin. Ja, wie ist es dann erst in der Klinik? Und über die mindestens 3 Nächte, besser sind dann noch 5, ja, man kann es auch eine Woche machen, kann man schon ein relativ gutes Bild haben, dass wir durch das, dass wir in einem bestimmten Altersband, ist aber auch schon auch abhängig, weil natürlich jetzt schon die nächtlichen Erektionen vom 25-Jährigen unterscheiden sich schon vom 75-Jährigen, ja, also da erzählt mir jetzt auch niemandem was Neues. Und letztendlich kann man dann aber sehen, okay, was ist so ein Medianwert, wo sagt man, okay, so in diesem Bereich ist es okay. Ja, und in diesem Bereich ist es definitiv nicht mehr okay, wo wir dann eben auch sagen können, okay, das muss einfach mit diesen Ergebnissen, gehst du zum Arzt bitte. Für mich persönlich ist das unser heiliger Gral. Der erste Mann, der aufgrund unseres Systems zum Kardiologen geht und der Kardiologe sagt, gut, dass du da bist, weil in einem halben Jahr oder in einem Jahr hättest du vermutlich einen Herzinfarkt oder so bekommen. So, wenn man Dann habe ich alles erreicht gefühlt. Ja. Wenn wir den Mann mal haben und der wird zwangsweise irgendwann kommen, dann haben wir wirklich, weil dann kann man sagen, alles schön und gut, aber dann haben wir wirklich einen Mehrwert geliefert für diese Gesellschaft und auch für eine Prävention. Das ist das natürlich, wo jedes Medizinprodukt irgendwie davon träumt.
Würdest du das mal ausprobieren wollen, Dieter?
Ja, mich würde es absolut interessieren und zwar, auch wenn man weiß, dass man ja so hin und wieder mit einer Morgenerektion aufwacht oder von der aufwacht, aber wie oft habe ich denn das in der Nacht? Ne? Also habe ich keine Ahnung, wie oft das in der Nacht passiert. Und wäre wirklich interessant, würde mich interessieren, ja.
Wer sich noch dafür interessiert, man kann dieses Messinstrument mieten. Das funktioniert im Moment vor allen Dingen online, hast du mir erzählt, Daniel. Ne? Also man kann sich auf der Tonight, was sich schreibt, 2N8, Website.
Ja, danke fürs Buchstabieren. Ja, wir dachten, wir sind voll cool bei der Namensfindung. Ja, weil wenn man es mal verstanden hat mit 2N8 und gesprochen als Tonight, dann ist es total cool. Wenn man aber mal das einem 70-Jährigen sagt, der in der Schule kein Englisch hatte, dann merkt man, dass die Namensfindung vielleicht doch ihre Problemfelder auch hatte.
Aber wer 6 um 60 gefunden hat,
ja,
der
stimmt.
Findet das auch.
Ja, okay, stimmt, genau, ist ja auch Ziffer, Buchstaben.
Plant ihr denn Tonight auch über Apotheken zum Beispiel an den Mann zu bringen, dass man da vorbeigehen kann und sich das beim Apotheker ausleihen oder es bei ihm mieten kann, so wie die Mamas ihre Milchpumpen zum Beispiel?
Ja, ist auf jeden Fall ein Ansatz, weil natürlich die Apotheke immer ein Anlaufpunkt ist, immer wieder bei Frau Mann. Aber auch nicht, ne? Also der Mann würde natürlich nie im Leben, ja, oder die allerwenigsten Männer würden zu der 20-jährigen PTA gehen und würden sagen, was haben sie denn eigentlich da gegen meine Erektionsprobleme? Ja, also das muss man auch ganz ehrlich sein. Aber ja, die Frauen sind es wieder, ne? Die Frauen, die denken sich da ja nichts. Es ist jetzt gerade, wir haben ja die schöne Situation, wir sind komplett eigenfinanziert. Es ist da kein Investor da, der uns im Nacken sitzt und sagt, so jetzt müssen einfach die Verkaufszahlen, dann müssen jetzt so und so viel werden. Wir probieren gerade viel aus mit Kliniken. Wir sprechen mit den ersten Krankenkassen. Wir werden jetzt dann auch mit den ersten Apotheken sprechen, sodass wir jetzt gerade noch nicht genau wissen, ob wir das auch wirklich mit den Apotheken machen, weil wir jetzt gerade auch sehr zufrieden sind und wir auch merken, dass es die Männer auch gerne annehmen, dass sie sagen, nee, es ist für mich schon okay, ne? Ich bestelle das lieber in dem Shop und dann kriege ich das zugeschickt und das liegt im Briefkasten, das drückt mir auch nicht der DHL-Bote in die Hand, dass wir da jetzt gerade gut damit fahren, aber über kurz oder lang werden wir auch in die Apotheke gehen, ja.
Zum Thema Mietmodell nochmal. Ich war sehr beruhigt, als ich gelesen habe, dass die Manschette ja eigentlich dann beim Kunden bleibt, ne? Also die wird ja entsorgt hernach und nur die übrige Hardware, die wird ja wieder zurückgeschickt. Und es gibt ja verschiedene Größen von der Manschette. Wie ist das? Aber es ist ja im Praktischen so, es gibt, ich frage für einen Freund, es gibt ja einen sogenannten Fleischpenis und es gibt ja einen Blutpenis, der dann sich ja erst präsentiert, wenn er gefüllt ist. Und ist das vom Anliegen her unterschiedlich oder vom Messen her? Oder fand es auch lustig, dass man das mit dem Geodreieck teilweise misst?
Nee, also es ist, ob Blut oder Fleischpenis, ist vollkommen egal. Wir haben jetzt verschiedene Größen von 9 bis 12 Zentimeter. Es ist ein bisschen wie mit den Autofahrern. Also 80% der Autofahrer sind überzeugt davon, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind. Somit, wenn man die Männer so fragt, sagen, ja, ich brauche eher wahrscheinlich dann die 12 Zentimeter. Lustigerweise, was wir herausgefunden haben jetzt auch, es sind wirklich 2/3 der Männer, denen passt genau eine Größe. Und das ist die 10,5 Zentimeter. So 70%. Passt dem perfekt. Egal, ob Blut oder Fleischpenis ist übrigens, ne, ist auch sehr interessant.
Okay.
Also die 12 Zentimeter Manschetten, wenn ich ehrlich bin, die setzen Staub an bei uns. Das ist ein bisschen so, das sind wie die XXL-Kondome, ja. Das ist alles nur, oder meistens, ne? Bei den meisten Männern ist es nur Marketing, brauchen die Männer nämlich eigentlich nicht. Ne? Aber gut, ist immer.
Die Stunde der Wahrheit.
Ich kann nur sagen, was die ganz objektiven Testergebnisse bei uns gegeben haben. Ich weiß, welche Manschetten benutzt werden. Und gerade bei uns, da geht es halt nicht mehr, weil es einfach auch nicht funktioniert. Also wenn ich einen 10 cm Umfangpenis habe, dann kann ich einfach mit einer 12 cm Manschette auch nicht messen. Mhm. Weil das sind dann 20% mehr und dann liegt die auch nicht vernünftig an und dann bringt das auch nichts von den Messergebnissen.
Was habt ihr denn über diese Messungen sonst noch Neues, Interessantes erfahren? Also über die nächtlichen Erektionen zum Beispiel. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die man daraus jetzt gewinnen konnte, dadurch, dass ihr jetzt eine größere Datenlage habt?
Ja, also es wurden so ein paar Sachen bestätigt, die man schon vermutet hatte. Ja, also weil es ja interessanterweise war es ja wirklich ein, oder ist es immer noch ein Gebiet, wo sich keiner so wirklich drum gekümmert hat. Wir sehen halt jetzt von unseren, also wir haben jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Datensätze von den Probanden, dass man wirklich eine sehr starke Korrelation zu den Schlafphasen sieht. Ja, also das hat man eigentlich gewusst, dass es für die mit den REM-Phasen zusammenhängt. Aber es ist wirklich so, wenn ich jetzt das Messergebnis von unserem System gegenüberlege mit dem von dem Schlaftracker, dann sind die Kurven relativ deckungsgleich. Ja, also das ist wirklich, die Ausschläge finden genau zu den gleichen Zeiten statt. Das wurde jetzt zumindest bestätigt. Dann, dass wirklich die Erektionen sehr ausgeprägt sind. Ja, das war auch immer so, wusste man nicht so hundertprozentig, ist das jetzt nur so, dass sich mal ein bisschen was regt. Nee, das sind wirklich richtige, ausgeprägte, starke Erektionen, die auch teilweise bis zu 25, 30 Minuten in der Nacht andauern.
Das könnte ja den einen oder anderen dazu inspirieren, sich einen Wecker danach zu stellen.
Ja, wir hatten die Anfrage schon von einer Partnerin eines Probanden, die wirklich, und das hat sie aber auch, das war jetzt nicht als Witz gemeint, sondern das hat sie wirklich ernst gemeint, ob denn es eigentlich denn nicht möglich wäre, dass sie auf ihr Handy wiederum eine Erinnerungsfunktion bekommt, wenn diese Erektion losgeht. Ich sage mal so, es ist technisch möglich, wir haben es aber noch nicht umgesetzt,
Aber
weil wir den Mann ein bisschen schützen wollen vielleicht auch.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ob du so begeistert davon wärst, irgendwie aus der Tiefschlafphase geholt zu werden wegen einer prachtvollen Erektion.
Das käme auf den Traum an, den ich gerade habe.
Ja, und ob du überhaupt aufwachst. Ja?
Dann sagst du mir morgen, wie es war.
Ich habe dich aber unterbrochen. Gab es noch weitere Erkenntnisse?
Ja, und natürlich jetzt der Zusammenhang jetzt wirklich zu dem Kardiovaskulären, das ist ja, wie gesagt, das war relativ gut mit den Studien schon belegt. Jetzt sind wir natürlich dran, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt auch die klinischen Studien aufbauen, um das Ganze jetzt endlich mal von vorne, von den Erektionsproblemen oder von den organischen Erektionsproblemen an zu den kardiovaskulären Problemen zu haben. Und dann waren noch etliche an interessanten Side-Effects oder Anwendungsgebieten, wo wir noch durch Zufall eher drauf gekommen sind. Das eine sind Gutachter zum Beispiel. Ja, es gibt Gutachter, die eine Zeugungsfähigkeit attestieren müssen. Da geht es um Vaterschaftsklagen zum Beispiel. Und der Mann sagt, na, das kann ganz sicher nicht von mir sein, weil ich kann ja gar nicht, ne? Ich bin ja impotent oder sonst irgendwas. Da muss dann wirklich ein Gutachter kommen und da wissen, ja, okay, nee, der kann wirklich nicht mehr. Bis hin zu dem Sexualtherapeuten mit jungen Männern. Ja, wir reden jetzt hier immer nur von den Älteren, aber die jüngeren Männer, die auch vermehrt Erektionsprobleme haben, das kommt viel von der Pornografie, die halt heutzutage absolut frei zugänglich ist. Und da gibt es wirklich 20, 25-Jährige, wo wir quasi mit den Sexualtherapeuten drüber sprechen, weil die bei denen wiederum im Wartezimmer sitzen, weil die ja pornosüchtig sind. Und die masturbieren 5, 6, 7 Mal am Tag. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass die sind wirklich krank und die sind auch fertig, diese Männer. Die sind ja auch nicht, das hat ja einen Einfluss auf die Uni, das hat einen Einfluss auf die Arbeit. Da dreht sich ganz vieles um ihr Leben, dreht sich quasi um den jeweils nächsten Porno. Und die haben auch ein ganz großes Problem dann logischerweise in der Partnerschaft. Mhm. Die haben ja einen ganz verklärten Blick drauf, was ist eigentlich eine Partnerschaft und oder vor allem welchen Teil nimmt der Sex in der Partnerschaft ein, wie hat der zu sein? Das ist ja ich glaube, das wäre podcastfüllend, dieses Thema jetzt mal zu beleuchten, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat, wie diese junge Generation geprägt wird von der Pornografie.
Und wie sehen die nächtlichen Erektionen von einem jungen Mann aus, der 6, 7, 8 Mal am Tag masturbiert?
Also die wirklich jetzt bei uns mit unserem System gemessen haben, die haben nahezu keine nächtlichen Erektionen. Was so ein bisschen die Theorie untermauert, wo man glaubt, wo diese nächtlichen Erektionen überhaupt ihre Ursache haben, ist, dass der Körper in der Nacht einmal ein Check-up macht, verschiedenste Sachen ausprobiert. Kann ich meine Finger bewegen? Kann ich meine Zehen bewegen? Kann ich Blut in meinen Penis bringen, sodass der steif wird? Okay, funktioniert alles. Und bei denen ist es so, da passiert in der Nacht nicht recht viel, was darauf schließen lässt, dass der Körper sagt, okay, das brauche ich nicht mehr ausprobieren, weil das habe ich ja jetzt über den Tag schon gesehen, dass es mehrmals funktioniert.
Ja, oder ich muss einfach auch mal regenerieren vielleicht.
Genau, das ist ja quasi Behandlungsmethode dann Nummer 1, die von diesem Krankheitsbild, die kommen eine Woche auf kalten Entzug, die haben quasi ein Masturbations-Detox-Programm. Die dürfen sich da jetzt eine Woche nicht anfassen und nicht masturbieren. Und da hat man jetzt eben gesehen, dass wir mit unserem System, was ja ein zutiefst objektives Feedback ist, dass man dann auch sieht, dass die nächtlichen Erektionen dann zurückkommen. Und das ist natürlich für die Therapeuten dann wiederum total super, weil sie einfach dann was in der Hand haben und sagen, tschau, es bringt schon was. Ja, ich will dich jetzt nicht quälen oder ich mache das jetzt nicht, um dir was Böses zu tun, dass du jetzt da eine Woche nicht darfst. Aber schau mal, dein Körper gibt jetzt gerade ein Feedback und der baut sich jetzt gerade wieder auf.
Jetzt hast du mir erzählt, so in der Entwicklungsphase, dass du mangels Probanden natürlich viel bei dir selber gemessen hast. Misst du immer noch?
Ja.
Und warum?
Immer noch und regelmäßig. Wir haben ja, also wie hat mein Kollege das letzte Mal gesagt, er ist der zweitbestvermessenste Mann auf der Welt und ich bin der bestvermessenste. Nee, ich habe ja wirklich von Anfang, ich habe also gerade erst heute Nacht wieder.
Okay.
Ich mache das also mindestens einmal die Woche. Einfach nur. Es ist auch viel, wenn wir quasi neue Funktionen haben und so weiter. Also für mich ist das wirklich schon so ein, gehört irgendwie für mich dazu und ist auch für mich interessant, auch jetzt zu sehen, wie es mit den Schlafphasen zusammenhängt etc. Und ist ja auch so ein Gebiet, wo wir sagen, also die meisten Männer, die wollen in Anführungszeichen wissen, wo sie stehen. Ja, also die mieten sich das System und sagen, okay, jetzt habe ich mal einen Wert. Es gibt aber auch die Männer, die das über eine längere Zeit machen. Das sind dann vornehmlich Männer, die sagen, okay, ich habe zum Beispiel eine Ernährungsumstellung. Ja, also sag jetzt mal, wenn die sehr, sehr dick sind oder so oder wenn sie keinen Sport machen etc., dann merkt man auch, das hat alles Einfluss auf die nächtlichen Erektionen und die nehmen das quasi so als begleitendes Tool, um zu sagen, okay, ich stelle jetzt wirklich meine Ernährung um, ich mache jetzt mehr Sport, ich habe vielleicht eine neue Partnerin, ja, das kommt auch mit dazu und deswegen begleite ich jetzt da das mit den Messungen. Da geht es dann nicht darum, ob man dann auf einmal statt 2, 5 Erektionen in der Nacht hat, aber dann geht es dann eher so um die Dauer, was wir auch messen können. Ne? Mhm. Also quasi im Durchschnitt eine Erektion 6 Minuten ist oder ist die 12 Minuten. Also kann man ja da ganz gut sehen. Ja, und so nehme ich irgendwie auch, aber natürlich schon auch, wenn da neue Funktionen mit dazukommen, dass ich dann immer vorangehe und dann auch selber bei mir messe.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die gehört eigentlich zu dem Thema Fleischpenis oder Blutpenis. Also hat es schon mal einen Mann gegeben, bei dem die Manschette nicht gehalten hat, also der die nicht benutzen konnte?
Also aus anatomischen Gründen nicht benutzen konnte? Nee.
Kann jeder tragen.
Ja.
Das kann jeder tragen.
Aber das Gute ist, durch das Material und wenn es halt die richtige Größe ist, dann hält die auch. Also die rutscht nicht runter oder sonst irgendwas. Also von dem her gesehen, ja, ist es. Haben wir bis jetzt noch niemanden gehabt, der sagt, ich kann aufgrund meiner Anatomie, kann ich das System nicht anwenden.
Jetzt haben wir ja schon über Anekdoten gesprochen. Gibt es etwas, was dich besonders überrascht hat oder geärgert oder besonders gefreut hat auf dieser Reise von der Produktidee zur jetzt Zertifizierung als Medizinprodukt und erfolgreiches Produkt am Markt?
Also was wirklich, um mal mit dem Negativen anzufangen, was wirklich die größte Herausforderung war das Regulatorische. Also wir haben das jetzt geschafft und wir sind da jetzt durch, aber wir waren schon oft an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollten unbedingt es wirklich als Medizinprodukt haben und wir wussten auch, dass der Weg hart wird, aber dass es wirklich so hart wird und so teuer und so lange dauert, dass das war schon im Nachhinein betrachtet, dass, eigentlich dürfte das nicht sein. Es ist auch eine Spur weit schade, weil es somit halt auch wirklich so schwer ist für junge Unternehmen, die vielleicht eine gute Idee haben, die auch wirklich einen Mehrwert bringen können. Da gibt es ja auch noch viele andere, die einen Mehrwert für die Gesundheitsversorgung bringen können, die aber durch sowas dann ausgebremst werden. Im Nachhinein betrachtet war das wirklich die größte Herausforderung.
Also du hast ja gesagt, es ist im Endeffekt mehr Geld in die Zertifizierung geflossen, als in die komplette Entwicklung dieses Messinstruments.
Ja. Und jetzt, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das nicht alles für was gut ist und es ist auch gut, dass wenn wirklich Medizinprodukte sind, dass die auch wirklich getestet sind und dass man sich auch wirklich drauf verlassen kann. Aber wenn man jetzt so das Ganze eher so den Blick auf das Positive legt, ja, wir haben das jetzt einfach geschafft, haben da immer dran festgehalten, wir kriegen auch viel positives Feedback und auch gerade in dem Bereich und sagt, ja cool, dass das mal jemand macht, ja, also auch, was jetzt auch die Urologen sagen, ja, sehr super, ja, kann ich gut gebrauchen.
Ihr hattet ja ursprünglich mal auch drüber nachgedacht, ob ihr euch die Medizinprodukte-Zertifizierung spart. Ich bin, persönlich finde ich gut, dass ihr das nicht gemacht habt, also dass ihr es zertifizieren habt lassen, weil es ist ja einfach auch ein Messgerät, was hochrelevant ist im medizinischen Kontext und auch, dass hier Daten generiert werden, die wissenschaftlich ausgewertet werden und dazu beitragen können, einfach, dass man mehr lernt über diese ganze Geschichte. Das ist aus meiner Sicht schon wichtig und es wird auch massiv damit verbunden sein, dass es diese Zertifizierung hat. Aber ihr hattet mal überlegt, sparen wir uns den Aufwand und bringen es als ein Lifestyle-Produkt quasi wie eine Art analytisches Sextoy auf den Markt.
Ja, bei uns intern war das immer in den Strategiesitzungen, okay, machen wir Medizinprodukte oder gehen wir in die Schmuddelecke? wir hatten da auch wirklich Gespräche geführt mit Sextoy-Herstellern, wo es dann eben so eher so der Performance-Gedanke im Vordergrund gestanden wäre. Ne? Also so im Sinne von, man integriert das in den Penisring, man integriert auch noch Sensoren, um quasi wie schnell ist die Bewegung, wie groß ist der Ausschlag und so weiter. Alles technisch, alles möglich, überhaupt kein Problem. Aber wir wussten natürlich auch, erstens mal wollen wir es nicht. Also wir sehen uns da auch nicht. Das hätte sich nicht richtig angefühlt. Aber es hätte schon vieles leichter gemacht, ja.
Ja, ich finde jetzt auch ein Sextoy nicht schmuddelig, aber tatsächlich wäre meine These, ihr hättet damit eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was euch wichtig war. Wenn ich mir vorstelle, ich habe hier einen Penisring, der die Frequenz der Penetration misst und keine Ahnung, also alle möglichen Daten in dieser Hinsicht erfasst, die mit Performance zu tun haben, das erhöht ja nur noch weiter den Leistungsdruck und Leute, die vielleicht ein bisschen empfänglich dafür sind oder eh schon ein Problem haben, für die würde ja die psychologische Situation sich dadurch weiter verschlechtern und das würde eher dazu führen, dass die Erektionen schlechter werden. Ihr habt ja eigentlich genau das Gegenteil bewirken wollen. Ja. Und das ist es, was ihr eben jetzt auch mit diesem Tool erreichen könnt.
Absolut, genau, ist richtig. Wenn man jetzt da sagt, okay, man misst jetzt da Beats per Minute oder was es nicht alles für Ideen geben würde. Aber es ist genau das, ne? Und was wir auch vorher gesagt haben, gerade die jungen Männer, der Blick auf die Sexualität und was ist eigentlich Sex, dass das halt immer mehr verloren geht. Und genau sowas würden wir dann eigentlich noch unterstützen. Und da gehen wir jetzt, glaube ich, schon den besseren Weg. Wenn man es dann auch wieder sieht, okay, der Mann hat jetzt Erektionsprobleme, aber allein, dass wir über unser System ihm schon so als allererstes einfach mitgeben können, okay, du hast jetzt 3 Nächte gemessen, das ist die nächtlichen Erektionen, die sind wirklich in Ordnung. Ist organisch, ist alles okay, mach dir keine Gedanken, keine Ahnung, redet, geht zu einem Tantra-Kurs, was es nicht alles gibt. Ne?
Entspann dich mal.
Ja, genau, auch wenn man es immer nicht glauben macht, aber auch Männer machen sich einen Kopf und gerade bei dem Thema, da geht natürlich dann die Spirale sehr schnell los. Ja, okay, jetzt hat es einmal nicht geklappt. Die Frau ist natürlich dann noch beim ersten Mal wahrscheinlich noch recht verständnisvoll und sagt, ja, das kann ja mal passieren. Ja, ist gleich einer der schlimmsten Sätze, die man einem Mann im Bett sagen kann. Ja, kann ja mal passieren, ne? Nee, ist für mich schon in Ordnung. Der brennt sich ein, das männliche Gehirn, und dann denkt natürlich der Mann jetzt normalerweise dann auch beim nächsten Mal dran, ja, hoffentlich passiert es nicht jetzt ein zweites Mal und so weiter. Und wenn man ihm dann einfach objektiv sagen kann, ist schon alles okay und man macht weiter so, und dann ist es, glaube ich, auch was sehr Positives, was sehr minimal auch schon eingreifen kann, aber so als psychologische Unterstützung sehr hilfreich sein kann.
Jetzt hast du ja nicht nur sozusagen unternehmerisch eine Riesenreise durchgemacht, sondern auch persönlich. Ich denke, du hast wahnsinnig viel gelernt auch in den letzten 4, 5 Jahren. Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Willst du weiter was mit Medizin machen? Wo trägt es dich persönlich und professionell hin? Hast du neue Ziele, wo du jetzt mit so vielem am Ziel bist von dem, was dich die letzten Jahre beschäftigt hat?
Ja, ich habe karrieretechnisch, glaube ich, was ganz Doofes gemacht. Ich habe mich nämlich unglaublich tief in ein Thema eingearbeitet, allein das ganze Regulatorische, wo ich aber für mich hundertprozentig weiß, dass ich das nie wieder machen will und dass ich auf keinen Fall in diesem Gebiet arbeiten wollen würde. Habe ja auch bewusst zu den Gesellschaftern jetzt auch gesagt, wenn der Markteintritt vollzogen ist, dann möchte ich einen Schritt zurücktreten. Ich habe jetzt eher gerade den Schwerpunkt, dass ich solche Sachen machen darf wie das hier jetzt, was mir Spaß macht und eine Geschichte zu erzählen und wie es alles dazu kam. Ich habe einen 4-jährigen Sohn, der momentan definitiv am Platz 1 steht, und von dem her gesehen werden wir jetzt mal sehen, was das Jahr so bringt, und ja.
Okay, auch mal schön irgendwie die Ziele auf sich zukommen zu lassen, als immer einem Ziel hinterher zu laufen.
Da hätte ich noch eine Frage, und zwar, wenn du schon so viel misst, merkt man auch so Stressperioden, wo man sagt, okay, ich habe jetzt viel Stress und dadurch ist nachts weniger an nächtlicher Erektion?
Ja, absolut. Also ich merke es. Also es ist der Zusammenhang auch mit gesunden und guten Schlaf, der ist, kann man 1:1 von den Erektionen ablesen. Zum Beispiel, wenn der kleine Kragis hat einen Husten und hustet die ganze Nacht durch, dann habe ich auch absolut keinen guten Schlaf und habe entsprechend dann auch keine guten, ausgeprägten nächtlichen Erektionen.
Auf welchen Veranstaltungen seid ihr denn anzutreffen mit der Vorstellung eures Produktes?
Also wir sind jetzt wirklich im September, sind wir jetzt auf dem Urologenkongress, auf dem Deutschen. Das ist aber eher sowas, ist ein fachlicher Kongress, wo jetzt wirklich auch nur Urologen da sind. Wir haben auch schon überlegt, ob das Sinn machen würde, auf so Lifestyle-Messen zu gehen oder auf Seniorenmessen und so weiter. Aber das ist so ein bisschen, wir sehen uns da eigentlich auch nicht, ne? Und das würde sich nicht so richtig anfühlen. Aber das ist wirklich jetzt gerade noch eine große Herausforderung, ist das Vertriebsthema. Wir haben ja ein Produkt, das ist Fluch und Segen zugleich, was es so noch nicht gibt auf dem Markt. Die Männer laufen mir nicht rum und sagen, man kann nicht jetzt endlich ein System irgendwo bestellen, dass ich meine nächtlichen Erektionen messen kann, ne? Also überhaupt diese Bekanntheit zu schaffen. Und es ist ja auch ein Riesenthema, sowohl bei Apple als auch bei Facebook, also die ganzen Sachen, wie lange wir gekämpft haben, um unsere App in den App Store zu bekommen. Bei Google, Android, kein Problem, was? Ja, ihr überweist die 99 Euro und dann vollkommen egal, was da drin ist, ne, nach dem Motto. Bei Apple war das ja ein Riesenthema. Und warum? Es geht um den Penis, es geht um eine Erektion. Ich glaube, ihr habt das Problem ja auch ein bisschen mit eurem Podcast, ne? So, das ist einfach, wenn da irgendwo es auch nur nach Sex ein bisschen riecht, dann sind die Amerikaner einfach immer noch die Amerikaner oder die Firmen. Und das zweite Thema ist ja auch mit klassischem SEO. Also diese ganzen Thema Google Ads und so weiter, das kannst du ja in unserem Thema kannst du schon machen. Aber was wir ja eigentlich als Schlüsselwörter haben, wo die Männer ja auf uns zukommen, das ist jetzt Erektionsprobleme, was tun etc. Da sind natürlich die ganzen Platzhirschen drauf, die ihre blauen Pillen etc. verticken wollen. Ne? Also es ist wirklich jetzt gerade eine Herausforderung, wie kommen wir an die Männer ran oder an die Frauen, die es ihre Männer machen.
Wie gesagt, Gynäkologen.
Glaube ehrlicherweise nicht.
Die Frauen, der Gynäkologe fragt doch eigentlich, wie oft haben sie denn Sex in der Woche?
Ja, aber Frauen haben da andere Themen mit dem Gynäkologen zu besprechen.
Ich habe auch gehört, dass das gefragt wird. Also, aber ich war noch nie beim
Gynäkologen. Das ist eine Selbstzahlerleistung, oder? Also das Gerät sich auszuleihen, das zu mieten, um das zu messen. Oder steht das irgendwann auch mal zur Diskussion, dass das vielleicht der Arzt auf Rezept verordnen kann, um einfach diagnostisch mehr Informationen vorliegen zu haben?
Das System an sich ist jetzt noch auf Selbstzahlerbasis, genau. Wir reden aber jetzt schon mit den ersten Krankenkassen. Weiß natürlich jetzt gerade von diesem Präventionsgedanken und wir sind ja ein klassisches Beispiel. Okay, alles klar, dann habe ich jetzt ein System, was da jetzt ein kleines Geld kostet, aber ich da irgendwie sagen kann, okay, aber da hat der 40-Jährige nicht seinen ersten Herzinfarkt. Der kostet nämlich der Krankenkasse sehr viel Geld oder Schlaganfall, ja, wenn der dann halbseitig gelähmt ist. Das wird teuer für die Krankenkasse. Aber Krankenkassen sind immer Krankenkassen. Keiner will der Erste sein, aber jeder will der Zweite sein. Deswegen, aber ja, sind alles gute Gespräche und wir merken, dass wir da überall auf dem richtigen Weg sind und dass jetzt keine Krankenkasse sagt, das ist so ein Quatsch. Ja, also das hören wir nie. Das ist ja eher auch das Schöne an unserem Thema. Also egal, wo ich bin und wenn ich bei einer Veranstaltung bin, wo 20 Unternehmen vorgestellt werden, weil sicher, wenn der jeweilige Zuhörer abends nach Hause kommt und der Partner oder die Partnerin fragt und waren ein paar interessante Sachen mit dabei, dann habe ich ganz gute Chancen, dass ich noch im Kopf geblieben bin oder unser System noch im Kopf geblieben ist. Das ist ja das Schöne bei uns und von dem her gesehen ist es sowohl bei den Krankenkassen als auch in vielen anderen Bereichen, auch im privaten Bereich. Ne? Also wirklich, muss ich auch vorstellen. Klassische Grillfeier, und was machst du so? Ja, ich bin jetzt Geschäftsführer bzw. Gründer von der Firma. Ja, und was macht ihr so? Und dann haben wir uns ja mittlerweile angewöhnt, die anderen Gesellschafter auch, dass wir den Bogen erst ein bisschen spannen. Ja, ist Medizintechnik. Dann ist man schon sehr seriös und dann ist man schon eher so im Verdacht, naja, das ist wahrscheinlich bestimmt langweilig. Und wenn man dann aber wiederum auf die nächste Nachfrage sagt, ja, wir haben quasi ein System entwickelt, um nächtliche Erektionen zu messen. Alleine für mich ist es ja total lustig, aber die meisten versuchen sich dann unter Kontrolle zu halten, weil natürlich sofort wieder mit Erektion und so weiter und dieser Sprung von einem seriösen Medizintechnik, aha, alles klar, ja, kann ich nichts damit anfangen und dann auf einmal kommt was mit einer Erektion, wo jeder was damit anfangen kann, ist immer schön, auch auf jeder Grillfeier und ich bin ja mittlerweile schon, für mich ist das ja das Normalste von der Welt, weil es halt auch wirklich mein Job ist und weil ich ja auch, ja, ich zeige auch auf der Grillfeier jedem mein aktuelles nächtliches Portfolio, wisst ihr, also ich habe da überhaupt kein Problem, ja, weil ich natürlich überhaupt keine Berührungsängste mehr damit habe. Aber es schon zu sehen, wie es dann doch noch teilweise ein ganz großes Interesse ist, teilweise dann auch immer aber noch schambehaftet und so weiter alles und gerade ja das Thema Erektion und dann noch den Schritt weiter Erektionsprobleme. Da sind wiederum, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, da sind die Amerikaner zum Beispiel weiter als bei uns. Also da ist es ja vollkommen normal, dass auch über, weil es halt auch viel der Leistungsgedanke etc. ist, dass da auch viel offener drüber gesprochen wird.
Hast du das auch in den USA präsentiert?
Ja.
Also kann man das weltweit sozusagen?
Ja, also rein theoretisch könnte man es jetzt auch in den USA zumindest hier bestellen. Ja, aber nee, wir hatten halt so amerikanische Kontakte, die auch gesagt haben, okay, die wollen es einfach mal ausprobieren. Das funktioniert, aber es waren jetzt eigentlich eher nur so im privaten und im geschäftlichen Kontaktebereich.
Ja, aber das zeigt ja mal wieder ganz deutlich, wie schambehaftet und wie tabuisiert das Ganze Thema einfach immer noch ist. Also wenn man den Leuten zuschauen kann, wie sie ihre Mimik versuchen zu kontrollieren in so einer Situation, wo es ja jetzt überhaupt wo sie mit gar nichts erstmal konfrontiert sind eigentlich und auch sich noch nicht mal selber dazu äußern müssen. Aber kaum kommt das Thema auf, entgleisen die Gesichtszüge. Das ist ja, macht ja fast betroffen. Also, dass wir nach wie vor so einen schlechten Umgang damit haben.
Viele Leute versuchen ja, dass ihre Gesichtszüge eben nicht entgleisen. Ne? Also das
aber
ist
das
ja,
sieht man
das
ja trotzdem. Auch,
natürlich ist ja klar, wenn er jetzt erzählt, was? Ihr messt nächtliche Erektionen, das ist ja was anderes, als wenn ich sage, ja, ich bin halt Pilot oder Arzt oder sonst irgendwas. Und, was macht ihr? Das ist ja absolut selbstverständlich, dass man da nochmal, dass man da jetzt auch verblüfft guckt und so weiter. Aber es ist eher genau das Gegenteil, dass viele Leute dann sagen, ah ja, okay. Und man sieht aber trotzdem, wie so ein bisschen hinten in den Kiefern dann zuckt und so, okay, krass, ja, wie soll ich jetzt damit umgehen mit der Information?
Kann ich da eine Frage stellen?
Und es ist ja eher schon so, dass Leute, die mich dann kennen, dann auf solchen Grillfeiern, die sich ja dann eher einen Spaß draus machen, ja, und mich quasi irgendwo vorstellen und sagen, ja, also das ist der Daniel, so, kannst du ihn einmal fragen, was er beruflich macht oder was sein Unternehmen macht.
Erektionsprofi.
Ja. Weil man dann sofort weiß, ja, aber lustigerweise, was ja dann auch, es ist immer angenehm für den Gastgeber, ja, weil er halt genau ist, okay, also der Daniel kann auf jeden Fall eine coole Geschichte erzählen und dann sind da schnell ein paar Leute und das haben die definitiv, der wird Sachen erzählen, die sie hundertprozentig noch nirgendwo anders gehört haben.
Ja, also wir haben hier heute unser Podcast-Studio auch zur Party-Zone gemacht. Vielen Dank, Daniel, dass du heute da warst und diese Insights mit uns geteilt hast.
Vielen Dank auch von mir. Wie gesagt, ich fand es total interessant und bin angefixt.
Ja, aber es ist natürlich jetzt ja, ist ja aufgenommen jetzt, ne? Dass du jetzt quasi deine Probanden-Einwilligung, die hast du natürlich jetzt abgegeben.
Das heißt, wir müssen nächstes Mal drüber berichten, wie denn da die Messergebnisse waren.
Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jede Party mit.
Wir hoffen sehr, jetzt wo die Hürde genommen ist und die Zertifizierung zum Medizinprodukt da ist, dass es sich einfach rumspricht und mehr Männer sich trauen, über ihren Schatten zu springen und die Neugierde siegt, mal ein paar Tage zu messen, was da nachts so passiert. Die Frauen interessiert es ja auch, wie wir heute gelernt haben.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und ja, wie du sagst, auch die Frauen sind neugierige.
Sechsundsechzig.